NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
19. Februar 1660. Der Geburtstag des Arztes und Chemikers Friedrich Hoffmann.
Hochedel Geborener, insonders hoch zu ehrender Herr Hofrat,
schreibt ein Kollege an den Arzt und Chemiker Friedrich Hoffmann, Ordinarius an der Medizinischen Fakultät der Universität Halle. Es ist der 14. Januar 1721.
Ein vornehmer Jurisconsultus von 61 Jahren, hager und schwächlich, vielem Sitzen und Studieren ergeben, der aber daher jedes Mal eine gute Diät gehalten, hat die ganze Zeit seines männlichen Alters den Fluxum hemorrhoidalem,
offenbar ein Darmleiden,
und von dessen unordentlichen Fortgang öfters viel schwere Zufälle erdulden müssen, nämlich starke Ohnmachten, Herzensangst und Beklemmung, Spannen und Schmerzen im Rücken, ingleichen öftere Koliken, Brechen und Blutstürzungen.
Krankenberichte wie diesen kennt Friedrich Hoffmann zu Genüge. Ärzte bitten häufig um seinen Rat. Ihre Fälle wandern in eine Sammlung, die Hoffmann einmal berühmt machen wird. Medizinische Fachliteratur ist in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts noch eher dünn. Der Schriftwechsel unter Kollegen aber rege.
Konferenzen und Tagungen, was ja heute an der Tagesordnung ist, waren unüblich, weil das Reisen sehr beschwerlich war. Das Publikationswesen war in den Kinderschuhen. Und gerade die prominenteren Wissenschaftler führten sehr ausgiebige Korrespondenzen, die auch zum guten Teil erhalten sind, mit ihren Fachkollegen,
sagt Dr. Jürgen Helm, Medizinhistoriker an der Universität Halle-Wittenberg.
Und bei aller Vorsicht mit historischen Parallelen lässt sich da durchaus auch ein Vergleich ziehen zu dem heutigen E-Mail-Verkehr. Also von manchen Medizinern sind Hunderte und Tausende von Briefen erhalten.
Hoffmann antwortet seinem Kollegen in Sachen Darmleiden 5 Tage später:
Sondern es ist solches vielmehr eine Inflammatio intestinorum.
Also eine Entzündung der Eingeweide.
Welche von einem allda feststehenden und außer Bewegung gesetzten Geblüt entstanden. Denn wenn das Geblüt seinen ordentlichen und gewöhnlichen Ausgang per Venas Ani nicht hat, so wird es zurückgetrieben.
Und dann?
Und falle teils auf den Magen, teils auf die Gedärme, wo es durch die Adern nicht so geschwinde wieder zurückgehen kann. So presset und dehnet es diese empfindliche Membranas heftig voneinander.
Was äußerst schmerzhaft und Anfang des 18. Jahrhunderts nur schwer zu therapieren ist. Aber gerade die komplizierten Fälle sind für den Medizinprofessor interessant. Friedrich Hoffmann kommt am 19. Februar 1660 in Halle an der Saale zur Welt, heute vor 350 Jahren. In seiner Familie dreht sich seit Generationen alles um die Heilkunst. Der Vater, Friedrich Hoffmann der Ältere, ist Arzt, magdeburgischer Leibarzt sogar, und der Großvater Apotheker.
Und der Großvater hatte die Apotheke von seinem eigenen Vater, dem Urgroßvater Friedrich Hoffmanns, geerbt. Und interessant ist ja vielleicht auch, dass der Sohn Friedrich Hoffmanns selbst auch wieder Mediziner wurde. Und dann auch an der Medizinischen Fakultät in Halle lehrte.
Schon als Kind beschäftigt sich Friedrich mit Chemie und Pharmakologie. Der Vater lehrt ihn medizinische Grundlagen. 1675 sterben die Eltern und eine Schwester an einem hitzigen Fieber. Friedrich zieht zu einem Onkel und beginnt bald darauf ein Medizinstudium in Jena und Erfurt. Häufig lädt er Kommilitonen zu chemischen Experimenten nach Hause ein. Schon mit 21 Jahren erhält Friedrich die Doktorwürde und beginnt zu reisen.
Das gehörte dazu, dass man im Anschluss an das eigene Studium auf Reisen ging, 1-2 Jahre lang, und berühmte Gelehrte besuchte, mit denen sprach und auch Anregungen mitnahm.
In Holland trifft Hoffmann auch Hermann Boerhaave, einen der berühmtesten Ärzte seiner Zeit. Noch wichtiger für ihn ist aber die Begegnung mit dem Chemiker Robert Boyle in England.
Von diesem Chemiker hat er sehr viel gelernt, denn Robert Boyle vertrat das Konzept der Korpuskularchemie.
Korpuskularchemie, die Lehre von den Elementarteilchen. Der Korpuskel, das Körperchen, zum Beispiel Blutkörperchen.
Boyles Lehre beruht darauf,
dass die Eigenschaften der Stoffe von den mechanischen Eigenschaften der Teilchen abhängen. Und mit dieser Lehre konnte Hoffmann dann auch seine eigene medizinische Theorie begründen.
Die Medizin,
verkündet Hoffmann 1695.
Die Medizin ist die Kunst, physisch-mechanische Prinzipien fachgerecht anzuwenden, um die menschliche Gesundheit zu erhalten oder, wenn sie verloren, wiederherzustellen.
Doch liegt er da richtig? Im 17. Jahrhundert sind die alten Gewissheiten über die Funktionsweise des menschlichen Körpers erschüttert. Die antiken Autoritäten der Medizin, die Griechen, Hippokrates und Galen, wanken. Vor allem seit der Entdeckung des Blutkreislaufs durch den Briten William Harvey 1628. In Nordamerika, in Europa, überall stellen die Mediziner neue Überlegungen an.
Und insofern haben wir hier einen Theorienwirrwarr eigentlich am Ende des 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts.
Und die beiden großen Fäden dieses Wirrwarrs überkreuzen sich ausgerechnet in Halle. Auf der einen Seite Friedrich Hoffmann, der 1693 als erster Professor an die medizinische Fakultät der neu gegründeten Universität Halle gerufen worden ist. Auf der anderen Seite Ernst Georg Stahl, der zweite Professor in Halle, mit dem Hoffmann in Jena studiert hat. Beide werden lebenslang gute Kollegen und in ihrem Wissenschaftsansatz tief gespalten bleiben.
Die Vorgänge im Organismus, die den Organismus auch vor dem Verderben bewahren, müssen nach Stahls Ansicht zielgerichtet verlaufen. Und dazu benötigt man eine Kontrollinstanz im Körper. Und das war für ihn ein Prinzip, das er als Seele oder Natur bezeichnete.
Die Seele als steuernde Kraft, das ist der Vitalismus. In Hoffmanns Theorie hat dieser Gedanke keinen Platz. Er gehört zu den Anhängern des Mechanismus. Demnach laufen die Prozesse im Körper nach seelenlosen Automatismen ab.
Der menschliche Körper galt hier als eine kunstvoll zusammengesetzte Maschine, deren einzelne Bestandteile sich dann so bewegten, wie es sich aus der Form, Größe, Lage und dem Zusammenwirken dieser Teile notwendig ergab.
Und das bis ins kleinste Blutgefäß. Die Kontroverse zwischen den beiden Koryphäen hat auch praktische Konsequenzen, bei Fieber zum Beispiel. Hoffmann bekämpft diese mechanische Störung lieber gleich. Stahl wartet eher ab. Er glaubt, dass die Seele Zeit braucht, um mit dem Fieber die Nöte des Patienten zu bekämpfen. Welches wo gelegene Organ welche speziellen Beschwerden hat, das spielt in der Frühaufklärung der Medizin kaum eine Rolle.
Man kannte die Organe, man hat sie allerdings zumindest zur Zeit Friedrich Hoffmanns noch nicht so unmittelbar mit den Krankheiten in Verbindung gebracht, wie man das heute tut.
Drei Körpersäfte müssen bei Hoffmann ungehindert fließen.
Blut.
Ein Stoff aus unterschiedlichen Teilchen mit jeweils eigenen Eigenschaften, der den Körper ernährt und wachsen lässt.
Lymphe.
Sie regelt den Wasserhaushalt des Blutes. Überschüssige Wasserteilchen transportiert sie ab. Mängel gleicht sie gezielt aus.
Nervenfluidum.
In den Nervenbahnen fließt Äther, den der Mensch aus der Luft aufnimmt und der Wahrnehmungen zum Gehirn und Bewegungsimpulse zu den Muskeln leitet.
Störungen der Blutbewegung waren für Hoffmann die häufigsten Krankheitsursachen. Seine therapeutischen Maßnahmen, zu denen selbstverständlich auch der Aderlass gehörte, setzten oft an diesem Punkt an, also an dem Punkt der Blutbewegung.
Stahls Vitalismus bedient christliche Strömungen wie den Pietismus, der sich Anfang des 18. Jahrhunderts in Halle entfaltet. Auch Hoffmann ist frommer Christ, aber einer, der die Medizin konsequent zur Naturwissenschaft fortentwickeln will. Das spricht sich herum. 1709 ruft der preußische König Friedrich I. Hoffmann als Leibarzt nach Berlin. Das heißt,
dass Hoffmann zu einem Gremium ärztlicher Berater am Hof gehörte. Und deren Aufgabe war natürlich die medizinische Betreuung des Monarchen, aber auch und vielleicht das auch vor allem die Beratung des Königs in Fragen der Gesundheitspolitik.
3 Jahre und etliche Hofintrigen später zieht sich Hoffmann entnervt nach Halle zurück. Dort arbeitet er wieder als Arzt und Professor. 300 Studenten promovieren unter ihm zum Doktor der Medizin. Etliche davon werden Hofärzte und Professoren. Und Hoffmann wird zu einem der produktivsten Wissenschaftspublizisten seiner Zeit. Nach 1721 entstehen seine Hauptwerke, die
Medicina Rationalis Systematica.
Eine der wichtigen Gesamtdarstellungen der Medizin des frühen 18. Jahrhunderts.
Mehrfach wieder aufgelegt und in andere Sprachen übersetzt. Ein medizinisches Standardwerk. Und die
Medicina Consultatoria.
600 Krankheitsfälle, gesammelt in 12 Bänden, dokumentiert und kommentiert vom Ordinarius selbst. Vor allem dieses Werk versucht, eine auf Vernunft und Erfahrung gründende Theorie mit der Praxis zu verbinden.
Was Hoffmann auszeichnet, ist die Konsequenz, mit der er die Medizin auf das damals aktuelle Konzept der Mechanik ausrichtete. Damit verhalf er dann seinen Kollegen und Schülern zu einem überzeugenden Deutungsmuster, mit dem sie dann Gesundheit und Krankheit begreifen konnten.
Auch die Arzneimittel ordnet Hoffmann seinem System zu, unterteilt sie in beruhigende, entleerende oder beschleunigende Substanzen. Zu letzteren gehören seine Hoffmannstropfen, eine Art Wecker für den Kreislauf, aus Äther und Alkohol. In den Fachkreisen auch Liquor Anodinus genannt.
Ebenso trifft man viele hysterische Frauenzimmer an,
heißt es Mitte des 19. Jahrhunderts in der Enzyklopädie der Volksmedizin,
welche bei jedem Gefühl von Verstimmung, von Flatulenz etc. sogleich nach dem Liquor Anodinus greifen und des Jahres über große Quantitäten davon konsumieren.
100-mal besser als das ewige Medizinnehmen sei aber
eine kräftige Willenskraft durch eigenen und fremden Einfluss, zum Beispiel durch einen charakterfesten Mann.
Die Tropfen sind äußerst vielseitig. Derselbe Text rät damit, den Bandwurm zu betäuben, auf dass dieser mit viel Rizinusöl einfacher davongespült werden kann. Im Standardwerk der Arzneimittel, in Hagers Handbuch für Apotheker, findet sich die Rezeptur der Tropfen noch heute auf Seite 310.
Da sind sie. Spiritus Aetherus, Hoffmannstropfen, ein Gemisch aus Äther und Alkohol, um sich schnell, wenn man morgens nicht in die Gänge kommt, den Kick zu geben und frisch und fit in den Tag zu starten.
Sagt der Düsseldorfer Apotheker Franz Josef Küppers. Es kommt zwar kaum jemals vor, dass ein Kunde die Tropfen bestellt, aber er könnte.
Hier der Alkohol. Und da der Äther. Kurz gemischt, gut verschlossen. Und schon ist es fertig. Allerdings im richtigen Mischungsverhältnis und mit den richtigen Substanzen.
25 Tropfen, gelöst auf einem Teelöffel Zucker.
Die stimulierende Wirkung des Alkohols wird nochmal durch den Zusatz von Äther, der in etwas geringerer Dosierung da drin ist, verbessert, sodass eine Kreislaufaktivität ruckzuck stattfindet. Der Äther verfliegt und der Alkohol kann dann länger anhaltend wirken.
Autofahrer sollten die Hoffmannstropfen deshalb zurückhaltend einsetzen.
Denn gleich dann sich hinter Steuer zu setzen, sollte man nicht machen, weil man weiß ja nie, ob die Polizei um die Ecke steht.
»1734 wird Hoffmann noch einmal an den Hof in Berlin gerufen. 9 Monate vergehen, dann hat er den preußischen Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. von dessen Plagen befreit. 1742 stirbt Friedrich Hoffmann im hohen Alter von 82 Jahren an einem Brustleiden, wie die Quellen sagen. Aber was hatte nun der vornehme Darmkranke vom Anfang unserer Geschichte? Noch einmal Medizinhistoriker Jürgen Helm.
Es ist, glaube ich, nicht möglich zu sagen, aus heutiger medizinischer Sicht, was dieser Patient hatte. Wir können aber Hoffmanns Erklärung verstehen. Denn er geht davon aus, dass dieser Patient eben daran leidet, dass die Blutung aus dem Darm, die er normalerweise hatte, nun stockt und dass das Blut sich staut. Das ist eine Erklärung für die Erkrankung, die bis hin zum Herzen wirkt. Also der Patient hatte auch Herzbeklemmungen dadurch, nach Hoffmanns Ansicht.
Hoffmann mag hier im Recht gewesen sein, aber als der Brief des Kollegen ihn erreicht, ist es für erste und letzte Hilfe zu spät.
Es überfiel den Patienten auf einmal ein starker Frost und große Hitze, worauf nach Verlauf weniger Stunden unter einem kalten Schweiß, großer Kraftlosigkeit, sehr schwachen und ungleichen Puls endlich der Tod erfolgte. So, dass dieser redliche Mann in 2x24 Stunden gesund, krank und tot war.
Im Zeitzeichen erinnerte Edda Dammüller an Friedrich Hoffmann, der heute vor 350 Jahren geboren wurde. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über den Unternehmer Karl Albrecht.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.